Mein Name ist Timon und ich darf heute predigen. Und wie Moni schon gesagt hat, wir haben gerade ein mega spannendes, interessantes, herausforderndes, volles Wochenende hinter uns. Wir haben uns getroffen mit ganz vielen ETG-Angestellten und Leitenden in Deutschland. Es war mega lässig gewesen. Hat mich persönlich mega ermutigt, einfach zu sehen, was Gott nicht nur in Zürich, sondern an mega vielen Orten am Machen ist. Und die Vorbereitung, wie ihr vielleicht auch schon daraus geschlossen habt, ist das mal nicht ganz so ruhig und entspannt gewesen, wie sonst schon mal vor einem Gottesdienst. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott mega viel parat hat und ich freue mich mega. Und der Text, den wir heute haben, ist, wie Moni auch schon erwähnt hat, ziemlich herausfordernd. Und ich möchte wirklich zuerst noch beten, dass Gott selber uns einfach aufzeigt, was das für unser Leben genau bedeutet. Ja, Vater, ich danke dir so viel mal, dürfen wir da zusammenkommen in deinem Namen. Ich danke dir so viel mal für jeden Einzelnen, der da angekommen ist. Du siehst wirklich all unsere Wochen, du siehst all unser Leben. Und wir möchten das jetzt einfach wirklich bei dir abladen. Wir möchten alles, was uns irgendwie bedrückt, was uns vielleicht Sorgen macht, was uns irgendwie ablenken können, bei dir anlegen. Und wir wollen uns einfach auf dich einladen. Wir danken dir, bist du selber da? Hast du für jeden etwas parat? Danke, hilfst du uns, unser Herz weit aufzumachen und redest du wirklich einfach die Worte in unser Herz hinein, die wir brauchen. Und das kann bei jedem etwas völlig anderes sein. Und wir danken dir einfach, dürfen wir uns auf dich verlassen. Amen. Ich möchte gerade am Anfang mit euch mal den ganzen Text lesen, den wir heute werden zusammen behandeln. Es ist immer noch aus Matthäus 7, wie die letzten Wochen. Und dort steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Und keine Angst, wir machen jetzt da heute nicht irgendeine Einteilung, bei wem wir da ein bisschen mehr Sorgen haben als bei den anderen. Sondern wir schauen uns eigentlich wirklich an, was der Text für jeden Einzelnen bedeutet. Und es gibt, glaube ich, wie so zwei Reaktionen, die das wie so ein bisschen auslösen können. Das eine ist eigentlich wie, dass man das ein bisschen überliest und einfach das Gefühl hat, hey, das geht mich persönlich jetzt nicht so viel an. Und das andere ist vielleicht wie, dass das wie eine Angst in dein Leben hineinbringt und dass du permanent eigentlich unter Druck bist, weil du dich immer fragst, hey, stimmt das? Könnte das ich sein? Und ich glaube, beides von dem ist nicht nötig oder sollte man nicht machen. Weil ich glaube, das steht nicht ohne Grund in der Bibel. Ich glaube wirklich, das hat eine mega Relevanz in jedem Leben. Aber ich glaube, wenn wir wirklich die Bibel, gerade andere Stellen, die zum Gleichen reden, ein bisschen im Gesamt anschauen, dann merken wir auch, hey, niemand von uns muss Angst haben, dass das uns mal passiert, wenn wir gewisse Sachen ernst nehmen und uns nach gewissen Sachen ausstrecken. Und ich möchte mega gerne eigentlich so den herausfordernden Text, so ein bisschen verschiedene Sachen aufgliedern und das eigentlich wie so ein bisschen von Vers zu Vers aufrollen und nachher auch so ein bisschen mit euch anschauen, was sagt denn die Bibel, speziell das Neue Testament, zu anderen von diesen Themen. Wir fangen gerade an mit dem Vers 21. Ich lese ihn nochmal vor. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen von meinem Vater im Himmel tut. Und das, nur schon das ist eigentlich recht herausfordernd. Und wenn ihr ab und zu in der Bibel leset, dann habt ihr das sicher auch schon gemerkt, dass es manche Stellen gibt, wo man etwas liest und an einer anderen Stelle steht etwas, was im ersten Moment sieht es aus wie ein Widerspruch. Aber wenn man nach dem Gesamten anschaut, merkt man eigentlich, hey, nein, es ist nicht ein Widerspruch, sondern es ergänzt sich. Und es braucht wie beide Seiten, dass es eigentlich ein Ganzes gibt. Und es gibt ja viele Bibelstellen, wo eigentlich heisst, hey, du kannst dir den Himmel nicht erarbeiten. Nichts, was wir machen können, langt, um vor Gott gerecht zu sein, um das Leben mit ihm leben in der Ewigkeit. Aber da heisst es jetzt, hey, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, und wenn du zu Jesus Herr, Herr sagst, dann heisst das ja eigentlich, du glaubst, dass er Herr ist. Nicht jeder, der das irgendwie glaubt, der ist gerettet, sondern der, der den Willen von meinem Vater im Himmel tut. Also eigentlich wie eine Bedingung, die daran geknüpft ist. Und wenn es darum geht, den Willen vom Vater zu tun oder allgemein etwas zu tun für Gott, dann kommt mir immer recht schnell der Jakobusbrief in den Sinn. Das ist ein Brief, der schon für einige Probleme gesorgt hat in der Kirchengeschichte. Luther hat den aus dem Grund ganz hinter in die Bibel hineingetan, weil er gar nicht klar ist mit dem, was er gesagt hat. Weil eben dort geht es mega viel um das, was wir machen und nicht nur um den Glauben. Und der Luther hat ja genau das Gegenteil predigt. Er hat gesagt, hey, es geht nur um den Glauben. Aber ich finde auch, der Jakobusbrief ist so krass, weil genau an dort steht, hey, es ist noch mehr dahinter als einfach nur der Glaube. Und wir lesen im Jakobus 2, dort steht, liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Das ist eigentlich noch krass, oder? Da steht eigentlich wirklich so der Glaube, wo wir an so vielen Orten lesen, dass der das ist, der uns in den Himmel hineinbringt, steht eigentlich da, hey, ja, du glaubst, den Glauben brauchst, aber wenn dein Glaube wirklich lebendig ist, dann müssen sich auch gewisse Sachen von dem in deinem Leben zeigen. Du kannst nicht anfangen zu glauben, dass Jesus Herr ist und permanent deine Mitmenschen behandeln, als wäre es der letzte Dreck. Du kannst nicht einfach dein alte Leben weiterleben und nebendran mal sagen, hey, ja, ich habe das Neue Testament mal gelebt und das war es jetzt. Sondern der Glaube muss lebendig sein. Der Glaube ist eine lebendige Beziehung. Und wenn der Glaube lebt, dann wird sich das zeigen. Und wie zeigt sich das? Durch Taten. Und das ist nicht etwas, was wir hart selber erkrampfen. Gott will das durch uns machen. Aber trotzdem muss es wie weitergehen, als einfach nur einmal eine Glaubensentscheidung zu treffen. Und nachher lesen wir Vers 19 und 20. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Der zweite Vers haben wir eigentlich schon vorher gehört, aber ich habe gefunden, wenn man schon mal Dummkopf sagen kann in einer Predigt, dann ergreife ich die Gelegenheit gerade. Und das finde ich auch noch einen krassen Vergleich, den er da eigentlich zieht, oder? Er sagt, hey, sogar Dämonen, sogar die bösen Geister glauben, dass es einen Gott gibt. Aber das allein nützt ihnen wie noch nicht viel, oder? Und das finde ich noch einen krassen Vergleich. Ich glaube, wir müssen uns nicht mit den Dämonen vergleichen, aber trotzdem zeigt mir das, hey, nur weil du glaubst, dass es einen Gott gibt oder dass er vielleicht sogar Autorität hat und Herr ist, heisst das noch nicht, dass dein Herz in dieser Glaubensverbindung drin besteht. Und ich möchte aber eigentlich noch weitergehen als das, weil wir werden auch sehen, hey, die Werke, die Taten, die wir tun, die guten Taten, es geht eigentlich hin und vorne nicht um das, aber also Schritt für Schritt. Jetzt gehen wir in den nächsten Vers und dort steht, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Und das Krasse ist, das sind ja eigentlich alles Taten, wo man könnte sagen, hey, das sind Taten, die Gott gefallen. Aber wie es nachher rausgekommen ist, das haben wir ja im nächsten Vers gesehen am Anfang. Und um noch schnell darauf eingehen, ob das wirklich Gottes Wille ist, kannst du mal noch den nächsten Vers oder die nächsten Verse einblenden aus Markus 16. Und das ist eigentlich der letzte Auftrag, den Jesus an seine Jünger gibt, bevor er wieder in den Himmel aufgeht. Also das hat wirklich eine riesige Relevanz, wenn man sich überlegt, hey, Jesus hat seinen Nachfolger, seinen Jüngern noch etwas mitgegeben, bevor er wieder in den Himmel gegangen ist. Und dort geht es unter anderem darum, hey, wer glaubt und tauft wird, der wird gerettet werden. Da geht es also wieder um etwas anderes, oder? Da ist wieder der Glaube drin. Und nachher geht es darum, die Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden neue Sprachen reden, sie werden Schlangen anlangen oder etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nichts schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden sie heilen. Also es ist noch krass, wenn man sich das überlegt. Hey, der letzte Auftrag von Jesus hat eigentlich praktisch alles beinhaltet, was die gemacht haben. Kannst du nochmal den Matthäus 7,22 einblenden? Das, was Jesus als letztes gesagt hat, macht das. All das oder praktisch all das sehen wir in diesem Text. Sie werden vor Jesus stehen und werden ihm sagen, aber Herr, wir haben doch all das gemacht. Oder viel von dem, was du uns beauftragt hast. Und trotzdem langt es wie nicht. Und das ist jetzt genau so etwas, wo man könnte sagen, hey, Moment, ist das nicht ein Widerspruch? Aber wie ich gesagt habe, es ist nicht nur der Glaube, aber es sind eben auch nicht nur Taten. Und jetzt ist ja die Frage, okay, wenn es das nicht ist, was ist es dann? Und darum müssen wir noch ein Stückchen weitergehen. Und ich möchte euch auch noch durch ein paar Beispiele eigentlich aufzeigen, dass es mega viel von diesen Sachen gibt, die gut sein können, aber es kann eben auch nicht langen. Und wir haben ja, letztes Jahr war es, wo die Predigtreihe über Matthäus 6 dran war, oder? Dort hat es mega viele so Beispiele, wo Leute eigentlich gut tun, aber es ist irgendwie gar nicht gut. Und kannst du mal das erste Bild einblenden. Ganz am Anfang, dort heisst es in Matthäus 6, hey, wenn ihr eure Gerechtigkeit oder eure guten Taten vor allen Menschen machen wollt, dass es jeder sieht, ihr werdet keinen Lohn haben bei Gott, weil ihr sucht den Lohn schon bei den Menschen. Und das heisst ja nicht, dass die guten Taten nicht gut wären, aber das Herz dahinter ist so schlecht, dass es nichts bringt vor Gott. Und er macht das nächste Beispiel, kannst du eins weiter, und er sagt, hey, wenn ihr spendet, wenn ihr die Armen unterstützt, und ihr macht es aber nur, um von den Menschen gut dastehen, glaubt nicht, dass Gott euch irgendeinen Lohn wird geben für das. Weil ihr empfangt euren Lohn schon von den Menschen. Und wir sehen, hey, die Armen zu unterstützen, es ist etwas mega Schönes, wo Gott mega kann ehren kann, aber es kann für Gott auch wertlos sein, weil du es nur machst, um selber besser dastehen. Mega, mega krass. Und er bringt dir ja nachher auch die Aussage, hey, wenn deine linke oder deine rechte Hand etwas gibt, sag es nicht mal deiner linken Hand. Das soll niemand wissen. Und das wird Gott gefallen, weil du es für ihn machst, mit einem Herz, das wirklich das Gute tun will. Du kannst das nächste Bild einblenden. Und er geht weiter und sagt, hey, wenn ihr betet, dann steht nicht an Strassenecken wie die Heuchler und schwingt so grosse, schöne Reden, dass jeder hört. Hey, wenn du betest, dann geh in ein stilles Kämmerli, wo dich niemand sieht, niemand hört. Und dort hast du Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das Herz, das ihm gefällt. Und bei uns ist es vielleicht mittlerweile eher peinlich, wenn man an einer Ecke am Strassenecken betet. Bei uns geht es vielleicht mehr um ein Gebetstreffen, oder? Fühlst du dich wohler in einem Gebetstreffen, wenn jeder hört, wie krasse, schöne Sätze du formulierst und wie vollmächtig das tönt? Oder gefällt es dir genau gleich gut, wenn du einfach allein daheim bist mit deinem Gott? Und das sind, glaube ich, die Fragen, die wir uns heute auch stellen können. Und das letzte Beispiel, das er eigentlich bringt, ist, hey, wenn du fastest, dann fang nicht an, rumzujammern, wie schlimm das ist und lass dir von 30 Metern ansehen, dass du am Fasten bist, sondern strähl deine Haare und wasch dich, dass es niemand merkt. Und wenn du nicht vor den Menschen willst, gut dastehen willst, dann ist das, was Gott wirklich gefällt. Und ein mega schöner Text, der eigentlich auch genau in das hineinredet, wo sogar um die Sachen geht, die wir im Vers 22 gelesen haben vorher. Da sehen wir am Anfang vom 1. Korinther 13, eines der bekanntesten Kapitel der Bibel, eines meiner Lieblingskapitel, und wir werden das gerade zusammen lesen. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte, Gabe von der Prophetie, über die, die es nicht wissen, das ist eigentlich, wie wenn du auf Gottes Stimme los bist und das nachher aussprichst, sei das über eine Kirche oder in ein anderes Menschenleben hinein, und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Das ist so krass, oder? Es geht eigentlich genau um die Sachen, unter anderem, die wir vorher gehört haben. Um die Sprache der Welt oder mit der Engelszunge reden, um den Glauben oder eben ums Almosen geben, die Armen zu unterstützen. Und der Paulus sagt, hey, die besten Sachen, die die Welt verändern können, die mega schön sind. Und es gibt so viele Stellen, wo der Paulus uns genau zu diesen Sachen auffordert. Aber trotzdem sagt er, hey, wenn du das machst und dein Motiv, dein Herz dahinter ist nicht Liebe, dann ist alles für nichts. Und was sagt uns das über den Vers, den wir vorher gelesen haben? Oder? Jesus sagt eigentlich zu ihnen, hey, ihr habt eigentlich all das gemacht. Er sagt ihnen sogar, sie werden zu ihm kommen und ihm sagen, wir haben all das gemacht oder viel von dem, was du uns beauftragt hast und trotzdem langt es nicht. Das zeigt mir, dass es genau dort scheitert, am Herz, am Motiv. Genau die gleiche Tat kann entweder etwas mega gut sein oder es ist absolut wertlos. Und kannst mal noch den Matthäus 7,23 als nächstes einblenden. Dann, das ist der letzte Vers von diesen drei, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Und das ist mega krass, oder? Das ist eigentlich, für uns im Glauben ist das ja eigentlich die Frage, wo es darum geht. Wenn es eine Frage gibt, die relevant ist in deinem Leben, ist es, hey, wirst du mal vor Jesus stehen und er wird dir sagen, hey, willkommen, schön bist du da. Oder im schlimmsten Fall, hey, gang weg, ich habe dich nie gekannt. Und jetzt haben wir ja das von der Liebe gehört und man denkt sich, ja, das tönt ja mega schön, das könntest du jetzt jede Predigt verpacken. Aber gibt mir das wirklich Garantie, dass ich mal das Leben habe, dass ich mal nicht zu denen gehöre? Und kannst du mal das nächste Bild einblenden? Gibt es überhaupt irgendeine Garantie oder irgendwie so ein Ticket oder irgendwie so etwas, das mir Sicherheit gibt, dass ich mal dabei bin, wenn es in den Himmel geht? Und ich finde es mega krass, dass Jesus sich eigentlich mal mega klar geäussert hat, wo es um diese Frage gegangen ist. Und kannst du mal Lukas 10 einblenden? Dort ist einer, ein Schriftgelehrter, zu Jesus gekommen und er fragt ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Und das ist so krass, wenn man sich das überlegt, was das eigentlich genau bedeutet. Das ist eigentlich innerhalb von 3 Versen, wo Jesus diese Frage beantwortet, wo sich wahrscheinlich Milliarden Leute, die irgendwie etwas mit Spiritualität zu tun haben, stellen. Hey, was muss ich machen, um mal den ewigen Frieden zu haben? Und Jesus sagt eigentlich genau das, hey, es geht um Liebe. Es geht um Liebe. Und wenn man das in dem Licht sieht, was alles vorher war, in diesen herausfordernden Versen, dann merkt man, hey, es ist genau an dem gescheitert. Du kannst Dämonen austreiben, der Name von Jesus hat Kraft, du kannst vielleicht sogar Kranke heilen, du kannst prophetisch reden, aber wenn du mehr deinen eigenen Vorteil suchst, wenn du mehr einfach irgendwie ein Event willst haben, als eine Beziehung mit Gott, dann ist es eben nicht mehr die Liebe. Oder du kannst jemanden unterstützen vor einer ganzen Gemeinde, vor einer ganzen Gruppe und du stehst vor allen Leuten so wunderbar da als der Wohltäter und plötzlich merkst du, wenn du ehrlich bist, hey, mir geht es eigentlich gar nicht mehr um die Bedürftigen, vielleicht geht es mir mehr genau um das, was die anderen von mir denken. Und ich finde das so gewaltig, weil ich auch immer wieder merke, dass es auf der Welt so riesige Verwirrungen und falsche Sachen, falsche Vorstellungen von dem gibt. Wie viele Leute, gerade außerhalb der Kirche, die haben das Gefühl, hey, wenn du Christ wirst, dann musst du zuerst mal ein paar Sachen ablegen, du darfst das nicht mehr. Und wenn du dein Leben lang genug genau in dem drinnen gelebt hast, vielleicht langt es dir dann irgendwann. Oder es ist eigentlich genau das, was die Muslims glauben, oder? Am letzten Tag wird die Waage aufgestellt. Und wenn das Zeug, das gut war, das überwiegt oder einfach schwerer ist als das, was nicht genug gut war, dann hast du es nicht geschafft. Und das Krasse ist, das ist eigentlich genau die gegenteilige Botschaft, wo eigentlich steht, hey, es geht nur um Liebe. Lieb den Herr, dein Gott, mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft und lieb deinen Nächsten wie dich selber. Wenn du das lebst, kannst du eigentlich mal alles andere vergessen, was du je gehört hast, was man sollte und was man nicht sollte. Weil wenn du dir zum Beispiel mal überlegst, so die 10 Gebote, sind die heute noch relevant oder nicht? Wenn ich den Herr, meinen Gott, liebe von ganzer Kraft, dann muss ich mir nicht überlegen, dass ich keinen zweiten Gott neben ihm haben darf. Das ist völlig klar. Wenn ich meinen Nächsten liebe wie mich selber, dann muss mir niemand sagen, du darfst keinen ermorden. Du darfst nicht stellen. Wenn ich meinen Nächsten liebe, dann kommt mir das gar nicht in den Sinn. Und es ist eigentlich so eine einfache, so eine wunderschöne Message. Und ich merke, wir machen so oft so etwas viel zu kompliziertes, viel zu schweres, viel zu sperriges, viel zu enges aus dieser befreienden, wunderbaren Botschaft. Und kannst du mal das nächste Bild einblenden? Und ich finde das auch immer wieder so krass, irgendwie so zu merken, eigentlich das ganze Wort, die ganze Bibel, ist für mich eigentlich einfach ein Liebesbrief von Gott an den Menschen. Eigentlich die Story, wie Gott von Anfang an so präsent war, wie es den Menschen verkackt hat, wie es einen riesen Graben gegeben hat durch unsere Fehler, wie Gott nachher eigentlich seinen Sohn geschickt hat, um das alles auszubaden und eigentlich jetzt dürfen wir wieder Gemeinschaft haben mit ihm und es geht um die Liebe und um nichts anderes. Und das ist etwas, was mich jeden Tag wieder so bewegt und ich habe wirklich das Gefühl, dass das Potenzial hat, um Menschen zu erreichen. Und nichts anderes. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, wie ich zum Glauben gekommen bin, ich habe jahrelang immer das Gefühl gehabt, hey, wenn ich irgendwann mal zu Gott kommen will, dann müsste ich mal mein ganzes Leben umkrempeln Und wenn es dann irgendwann schön genug aussieht, dann könnte ich dann eventuell irgendwann mal wieder bei ihm anklopfen. Und Gott ist mir begegnet in all dem drinnen, ohne dass ich ihn überhaupt wirklich gesucht hätte, und hat mir als allererstes Mal gesagt, hey, ich liebe dich, ich will dein Leben verändern, wenn du mich lässt, nicht du musst. Und als ich das gecheckt habe, das hat mein Leben komplett verändert, die Liebe, nicht irgendwie irgendetwas komisches anderes. Und ich merke immer wieder, das, was mich motiviert, um vorwärts zu gehen, ist nicht irgendwie, keine Ahnung was, sondern es ist wirklich einfach, wenn ich morgen für morgen Zeit mit Gott verbringen darf und einfach merken, hey, es ist einfach nur Liebe. Unabhängig davon, wie gut meine Woche gerade gelaufen ist, wie viel ich in der Bibel gelesen habe, ob ich jetzt gerade allen Nachbarn von Gott erzählt habe oder nicht, hey, es ist einfach nur Liebe. Und es geht ja nicht nur in eine Richtung. Sie kommt von ihm, ich darf sie ihm zurückgeben. Und das Krasse ist, diese Liebe ist der Motor, wo ich nachher die guten Sachen daraus machen darf. Der lebendige Glaube ist das, wo nachher alles daraus wächst. Wenn ich dem Raum gebe, dann merke ich, dann muss ich mir nachher nicht jeden Tag eine Liste machen mit diesen guten Sachen, die ich noch tun soll. Wenn ich diese Liebe wirklich in meinem Herz drin habe, dann ist das eine Freude, dann ist das ein automatisches Zusammenarbeiten mit Gott. Und das Ergebnis ist so viel krasser als alles, was ich allein je heranbringen würde. Weil jeder Mensch merkt, ob du ihm Gutes tust, weil du Freude hast, weil du Liebe im Herz hast, oder ob du das einfach nur machst, weil du das Gefühl hast, du sollst. Das beste Beispiel finde ich immer Evangelisation. Hey, wenn jemand irgendwie zu dir kommt und dir irgendetwas verkaufen oder aufschwätzen und du merkst, er macht das gar nicht freiwillig, hat gar keine Freude, das will doch niemand, egal um was es geht. Und das ist etwas, was mich so begeistert und ich immer wieder darauf zurückkomme und einfach sage, Herr, ich will nach dieser Liebe leben. Liebe zu dir, Liebe zu mir, Liebe zu meinem Nächsten. Und wenn du dort gesund unterwegs bist, das ist für mich das, was die Welt verändern kann. Und das ist für mich das, was heute noch genau die gleiche Kraft hat wie damals. Und ich würde mir jetzt mega gerne mit euch zusammen 2-3 Minuten in der Stille nehmen, wo wir uns einfach mal auf Gott ausrichten und mal hören oder einfach auch überlegen, hey, was heisst das in meinem Leben? Wo bin ich vielleicht manchmal immer noch getrieben von dem, hey, ich sollte oder man müsse doch noch? Wo kann ich noch mehr von dieser Liebe empfangen? Wie gesagt, es ist wie so ein Dreieck, oder? Es geht um Gott, es geht um deinen Nächsten, aber es geht auch wie dich selber. Und nehmen wir uns doch wirklich einfach zusammen Zeit, um wir auf Gott hören und uns aufzeigen lassen, hey, wo kann noch mehr von dieser Liebe in unser Leben kommen? Vielleicht bist du das Herz zu dir selber. Vielleicht hast du Probleme mit deinen Nächsten. Vielleicht ist irgendetwas zwischen dir und Gott. Und ich möchte zuerst einfach noch beten. Ja, Herr, ich danke dir so viel mal einfach für die Bergpredigt, wo wir immer noch drin sein. Es hat so viele herausfordernde Texte, aber ich finde es einfach immer wieder so schön zu sehen, wie dein Wort einfach sich irgendwann mal so selber erklärt, durch so viele verschiedene Passagen. Und Herr, ich danke dir so viel mal, bist du nicht irgendwie so ein Sklaventreiber, der wirklich irgendwelche schwere Joch verteilt, wo man zuerst mal irgendwie so ein bisschen muss beweisen, was man kann, bevor man mal in deine Gegenwart kommt. Sondern du bist ein Gott, der liebt. Und es steht in deinem Wort, du bist sogar Liebe. Und Herr, ich finde das immer wieder so befreiend zu merken, hey, es ist nicht meine eigene Kraft, es ist nicht irgendwie sich noch ein bisschen mehr anstrengen und sein Leben noch ein bisschen härter in den Griff bekommen, sondern es ist einfach eine Liebesbeziehung und nichts anderes. Und diese Liebesbeziehung, die setzt frei und die befähigt und die gibt Kraft und die hat das Potenzial, die ganze Welt zu verändern. Und Herr, ich danke dir so viel mal, dass du jetzt wirklich einfach wirst reden, dass du jedem Einzelnen einfach aufzeigst, wo wir noch mehr von dieser Liebe empfangen oder wo es vielleicht noch Sachen gibt, wo wir an einem anderen Ort sind als in dieser vollkommenen Liebe. Und ich danke dir so viel mal, Heiliger Geist, dass du wirklich durch die Reihe gehst und dass du anklopfst, jedem genau dort, wo er es nötig hat, dass du uns immer tiefer in die Liebe zueinander, zu dir und aber auch zu uns selber reinführst. Es ist einfach so ein absolutes Geschenk und ein Vorrecht, einem Gott zu folgen, der Liebe ist und wo es einfach nur um Liebe geht. Amen.